um für diese Konferenz auch etwas Diskussionsinput und Hintergrund zu geben, ist mein Vortrag im Wesentlichen darauf ausgerichtet, erstmal zu erklären, wie kam es zu diesem technischen Schutz, was sind die rechtlichen Grundlagen, wie ist der Gesetzgebungsstand, was kann vielleicht daran geändert werden oder auch nicht, um dann einen kleinen Ausblick zu werfen auf die Auswirkungen, die wir und die dann auch meine nachfolgenden Redner und hoffentlich auch hier in diesem Kreis dann noch diskutiert werden, was das eigentlich bedeutet. Ausgangspunkt ist ein internationaler, ein völkerrechtlicher Vertrag innerhalb der WIPO. Die WIPO ist die World Intellectual Property Organization in Genf, also eine Organisation, die sich um geistige Eigentumsrechte kümmert. Und im Rahmen dieser Organisation wurde ein Urheberrechtsvertrag abgeschlossen, 1996. Das ist sozusagen die rechtlich gesehen die Geburtsstunde des Schutzes von technischen Maßnahmen. Auch wenn das man nicht unbedingt sehr gerne Gesetzestexte liest, habe ich diesen Gesetzestext hier abgedruckt, weil er doch ein paar ganz interessante Hinweise gibt. Erstens heißt es, die Vertragsparteien sehen angemessenen Rechtsschutz und wirksame Rechtsbehelfe gegen die Umgebung wirksamer technischer Maßnahmen vor. Das heißt, es sind nur wirksame technische Maßnahmen geschützt. Frage ist, was ist eine wirksame technische Maßnahme? Interessante Frage. Angemessener Rechtsschutz ist ein relativ offener Begriff. Das heißt, wie stark der Rechtsschutz ist, wird durch den völkerrechtlichen Vertrag nicht im Detail vorgegeben. Dann geht es darum, welche technische Maßnahmen sind geschützt? Solche, die von Urhebern im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Rechte nach diesem Vertrag, da sind auch materiell-rechtliche Regelungen drin, oder der Berner Übereinkunft, ein anderer völkerrechtlicher Vertrag über Urheberrechte, getroffen werden und die Handlungen in Bezug auf ihre Werke, die nicht von den betroffenen Urhebern gestattet oder gesetzlich erlaubt sind, einschränken. Das ist noch leichte Kost gegenüber dem, was die EU formuliert. Worauf ich das Augenmerk legen will, ist der Punkt, die nicht von den betroffenen Urhebern gestattet oder gesetzlich erlaubt sind. Das heißt, wenn der Urheber erlaubt, jeder hat Zugriff auf mein Werk oder ich möchte das nicht kopierschützen, dann gibt es dort auch keinen rechtlichen Umgebungsschutz. Und das Zweite ist, oder gesetzlich erlaubt sind. Das ist der Punkt Schranken. Das heißt, dieser völkerrechtliche Vertrag wird es uns gestatten, gesetzlich zu sagen, ja, wir können Schrankenregelungen erlauben, zum Beispiel die Privatkopie oder die Universitätskopie. Und für diesen Zweck darf ich technische Maßnahmen umgehen. Dieser völkerrechtliche Vertrag würde das gestatten. Kurz zur Bedeutung des WCT-Vertrages, des völkerrechtlichen Vertrages. Er ist völkerrechtlich verbindlich. Das heißt, sämtliche EU-Staaten, die USA, eine große Anzahl von Staaten ist völkerrechtlich gebunden. Er ist inzwischen auch ratifiziert, das heißt, das ist ein wirksamer völkerrechtlicher Vertrag. Er ist nur sehr schwer änderbar. Das heißt, Sie müssten eigentlich, um ihn inhaltlich zu ändern, eine Übereinkunft aller Vertragsparteien finden. Das ist bei so einer großen Zahl von Staaten faktisch fast unmöglich. Es ist sehr kompliziert, solche völkerrechtlichen Verträge überhaupt zustande zu bringen. Und diese hat auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Vorbereitung gebraucht, wenn auch nicht vielleicht für das Thema technische Maßnahmen. Aber die Kündigung ist möglich der einzelnen Staaten. Ob das für uns gilt, wage ich zu bezweifeln, weil, komme ich auch gleich noch zu, wir nicht nur Österreich, nicht nur Deutschland einzelne Vertragspartner sind, sondern auch die EU. Und jetzt könnte nicht Österreich oder Deutschland sozusagen für die EU kündigen. Das heißt, Kündigungsmöglichkeit ist beschränkt für die europäischen, für die EU-Staaten. Vertragsparteien, hatte ich gesagt, sind unter anderem die USA und die EU-Staaten und aber auch die EU selbst. Das hat kompetenzrechtliche Gründe. Und, was wichtig ist, die Umsetzung ist erforderlich. Dieser Vertrag ist kein Self-Executing-Vertrag, so nennt man Verträge, die so genau formuliert sind, dass sie inhaltlich unmittelbar angewendet werden können als innerstaatliches Recht. In dem WCT-Vertrag gibt es auch Regelungen, beziehungsweise im Parallelvertrag über Persönlichkeitsrecht. Da steht ganz konkret drin, der ausübende Künstler hat das Recht, mit Namen genannt zu werden, wenn die und die Voraussetzung erfüllt ist. solche Vorschriften sind unmittelbar anwendbar, wenn sie ratifiziert werden, wenn der Vertrag ratifiziert ist für die Mitgliedstaaten. Diese Formulierung war zu offen, weil es heißt angemessene Regelung. Das ist deswegen nicht Self-Executing, sondern muss erst durch ein innerstaatliches Gesetz umgesetzt werden. Das ist ja an sich schon rechtlich nicht ganz einfach. Innerhalb der EU ist es noch komplizierter. Das heißt, wir haben zwischen der völkerrechtlichen Ebene und der nationalstaatlichen Ebene auch noch eine europarechtliche Ebene. Warum? Weil inhaltlich sowohl die EU zum Teil als auch die Mitgliedstaaten Kompetenzen haben, Regelungskompetenzen. Und man regelt es in solchen Fällen so, dass zusammen verhandelt wird, das heißt, die EU und die Mitgliedstaaten schließen parallel so einen völkerrechtlichen Vertrag ab und er wird dann durch eine EU-Richtlinie umgesetzt, die dann auch nochmal nationalstaatlich umgesetzt werden muss. Also relativ kompliziert. Wie funktioniert es? Es funktioniert so, dass in einer EU-Richtlinie ein Rahmen gesetzt wird. Das heißt, dort steht drin, ihr Mitgliedstaaten müsst A, B, C regeln. Das kann konkreter sein, das kann aber auch einen Umsetzungsspielraum gewähren. Das heißt, eine Richtlinie ist auch noch nicht unmittelbar wirkendes Recht. Das heißt, wenn in der Richtlinie drin steht, da steht immer drin, die Mitgliedstaaten haben zu, dann ist das in Österreich und Deutschland noch kein unmittelbar wirkendes Recht, sondern sagt nur, ihr Mitgliedstaaten müsst eure Urheberrechtsgesetze in der und der Richtung ändern. Das soll bis zum 22. Dezember diesen Jahres passieren, ist aber jedenfalls für Deutschland Utopie. Ich habe gesehen, dass in dem österreichischen Gesetzentwurf das als Datum drinsteht. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht.
Der ist vollkommen weggefallen durch die Neuwahl.
Ist hinfällig.
In Deutschland ist es Utopie. Ich meine, die Bundesregierung zielt diesen Termin an.
Nein, das macht sich schon lange nicht mehr. Also die erste Lesung wird jetzt im November sein. Wenn es sehr schnell läuft, wird es im Frühjahr umgesetzt werden, wenn die Termine eingehalten werden. Aber der ist nicht zu halten, ist auch in der Tat nicht wirklich realistisch, weil es ist ein kurzer Termin, das weiß die Kommission, sie wird da auch jetzt keine Strafen aussprechen. Es ist nur sozusagen die Vorgabe gegeben. Heißt aber schon, dass es auch einen gewissen Umsetzungsdruck gibt, was auch zu einer relativ hastigen Gesetzgebung geführt hat. Was sagt die Richtlinie? Die Fragezeichen sind eigentlich Anführungszeichen, ist bei der Konvertierung passiert, deswegen stören sie sich da nicht. Die EU-Richtlinie hat verschiedene Regelungsebenen. Die erste Regelungsebene ist zu sagen, welche Rechte haben die Urheber? Die wurden früher von der EU nur in ganz wenigen Teilbereichen geregelt, nämlich für Software, für Datenbanken, für einige andere Sachen noch. Also eine sehr partielle Regelung. Das ist die erste Richtlinie, die wirklich versucht, das Urheberrecht tiefgreifend zu harmonisieren, zu vereinheitlichen. Das erste ist die Ebene der Urheber. Welche Rechte haben die? Vervielfältigungsrecht, das heißt das Recht zu erlauben, ein Werk zu vervielfältigen, es zu verbreiten und auch das sogenannte Online-Recht, es über Netzwerke anderen zur Verfügung zu stellen. Das ist inhaltlich eigentlich nicht besonders spektakulär, weil es die Rechtslage nur in den einzelnen Mitgliedsländern ohnehin wieder gibt. Da sind die Unterschiede jetzt nicht so spannend und obwohl das einen relativ breiten Raum einnimmt, ist es für uns vielleicht in diesem nicht so sehr interessant. Es ist nur für Ihre Vorstellung, wie das aufgebaut ist. Nämlich erstmal, dass den Urhebern Rechte vermittelt werden gesetzlich. Das zweite ist der Punkt Schranken, ein sehr heikler Punkt. Denn in der europäischen Urheberrechtstradition haben sich ganz unterschiedliche Schranken in einzelnen Staaten herausgebildet und diese unter einen Hut zu bringen, war gelinde gesagt sehr kompliziert und hat auch dafür gesorgt, dass diese Richtlinie jahrelang sehr umstritten und umkämpft war. Das heißt, jeder Staat wollte seine Besonderheiten einbringen oder andere von anderen Staaten nicht akzeptieren. Was hat das zur Folge gehabt? Es hat zur Folge gehabt, Kompromiss, wenn man es positiv formuliert, wenn man es negativ formuliert, ein rechtes Chaos. Nur ganz wenige Schranken sind Muss-Schranken. Das heißt, da müssen die einzelnen Staaten die Schranken umsetzen. Das im Wesentlichen betrifft es vorübergehende Vervielfältigung, Das heißt, wenn Sie was in den Arbeitsspeicher laden, ein Werk, dann soll das nicht schon erlaubnispflichtig sein. Das nimmt man von vornherein raus. Alle wesentlichen Schranken, Privatkopie, Bibliothekskopie, Behindertenschranken, Wissenschaftsschranken, Schule, Gefangene, also dass man in Gefängnissen Werke ohne Nutzungserlaubnis anbieten kann, all diese Schranken sind Kann-Schranken. Das heißt, die Mitgliedstaaten können diese einführen, wenn sie sie noch nicht haben, müssen sie aber nicht, können sie auch wieder entnehmen. Das heißt, da haben wir einen sehr großen Umsetzungsspielraum. Im Endeffekt führt das dazu, dass die einzelnen Mitgliedstaaten im Wesentlichen ihre Schranken beibehalten und wir dort natürlich auch ein Gefälle haben, sodass das eigentliche Ziel der Richtlinie, Harmonisierung, Vereinheitlichung, da du auch empfindlich gestört hat, spielt vielleicht in unserem Zusammenhang nicht ganz eine wichtige Rolle. Aber das für uns hier interessierende und wirklich neue, bislang noch nicht existierende, jedenfalls in Europa nicht existierende, ist der Rechtsschutz gegen die Umgehung von wirksamen technischen Maßnahmen. Ich habe es schon am Anfang gesagt, plakativ kann man sagen, Rechtsschutz vor Kopierschutz, aber eigentlich geht es noch wesentlich weiter, weil technische Maßnahmen nicht nur Kopierschutz bedeuten. Rechtlich, was bedeutet das rechtlich? Rechtlich bedeutet es eine Vorverlegung des Rechtsschutzes. Bislang oder bis jetzt ist es so, dass Sie erst eine verbotene Handlung begehen, wenn Sie tatsächlich ein Werk vervielfältigen oder verbreiten oder im Internet anbieten, ohne eine Erlaubnis zu haben oder ohne, dass Ihnen das eine Schranke erlaubt. Das heißt, wenn Sie einen Roman von einem zeitgenössischen Autor ins Internet stellen, dann begehen Sie eine Nutzungshandlung, eine urheberrechtliche Nutzungshandlung. Wenn Sie dafür keinen Lizenzvertrag haben, Schranke nicht ersichtlich ist, dann tun Sie was Verbotenes. Jetzt wird das schon vorverlagert. Denn häufig ist es ja das Thema, wie komme ich überhaupt in die Gelegenheit, urheberrechtliche Werke anzubieten, also sie nutzbar zu machen. Wenn ich jetzt eine CD-ROM habe, die kopiergeschützt ist, kann ich sie ja anderen nicht zugänglich machen, über Netzwerke oder Kopien. Das heißt, würde ich erstmal dafür sorgen, dass ich einen Kopierschutz umgehe, zum Beispiel um mir eine CD-ROM auf die Festplatte zu laden, um sie dann zu brennen, dann ist diese Umgehungshandlung bislang noch nicht verboten. Es gibt natürlich Formen des Hacking, die aus anderen Gründen verboten sind, wegen Einbruch in die Privatsphäre, wegen Datenunterdrückung oder ähnlichen, aber grundsätzlich sind doch recht viele Umgehungsmechanismen gestattet, das wird sich ändern und der Rechtsschutz wird sich eigentlich von dem klassischen, die Nutzungshandlungen zu erlauben, zu verbieten, vorverlagern. Was bedeutet das? Was bedeutet das inhaltlich oder was ist das Wesentliche? Das Wesentliche daran ist es, dass wenn ich den Rechtsschutz vorverlagere, also nicht erst die Nutzungshandlung erlaube oder verbiete, ich auch zu dem Ergebnis komme, ja, wenn ich den technischen Schutz nicht umgehen darf und ich habe ein Werk, was ich eigentlich vervielfältigen dürfte, dann kann ich das faktisch nicht. Das heißt, die Wahrnehmung der Schranken kann unmöglich gemacht werden, weil der technische Schutz von mir nicht umgangen werden kann. Praktisches Beispiel: Ich habe eine CD-ROM mit einem Kopierschutz und dürfte für meine Familie oder für meine Freunde eine Kopie anfertigen oder ich dürfte von einem wissenschaftlichen Artikel aus dem Internet eine Kopie an jemand anders schicken. Wenn es kopiergeschützt ist, kann ich es nicht. Technisch nicht. Und wenn ich es technisch könnte, dann dürfte ich es rechtlich nicht. Dass damit natürlich ganz wesentlich eingegriffen wird in die Balance zwischen Rechten der Allgemeinheit, Schranken, Bibliotheksschranke und so weiter und Rechten der Urheber, Verwerter, das ist eigentlich da auch ein bisschen das Thema hier der Konferenz und dieses Vortrags. Nochmal die Problembereiche etwas genauer, der Richtlinie etwas genauer in den Fokus genommen. Erstens, was heißt denn Begriff einer wirksamen technischen Maßnahme? Das weiß bislang noch keiner. Ist also erstmal das Problem Rechtsunsicherheit. Zweitens das Problem, dass es dazu verführen kann, diesen Rechtsschutz, also diesen Schutz, diese Vorverlagerung des Rechtsschutzes zu anderen Zwecken auszunutzen. Und zwar, um vielleicht mal ein schönes Beispiel zu bringen, kennen Sie den Regionalcode auf DVDs. Der Regionalcode sorgt dafür, dass Sie die DVD, eine USA-DVD, nur in den USA anschauen können. Einfach darum, um die Märkte aufzuteilen. Sie haben also, bringen erst den Film in den USA in den Kinos, dann bringen Sie den in den USA auf DVD. Da kommt er in Europa ins Kino, Sie können ihn aber nicht auf DVD anschauen, sondern da kommt er erst zeitlich später, wird er vertrieben, daher die Regionalcodes. Das heißt, eigentlich ist der Zweck dieser Codes, des Regionalcodes, einen Wettbewerb zu unterdrücken oder ein wettbewerbsrechtlicher Aspekt. Aber es geht nicht darum, dass die DVD nicht vervielfältigt werden kann. Wenn Sie also nun eine Kombination haben, kann man sagen, ja, ist das nun ein wirksamer technischer Schutz zur Umgehung oder hat er noch Nebenzwecke? Wie ist denn das? Ist der auch technisch geschützt oder können Sie den Regionalcode knacken? Problematisch. Unklar. Was ist mit diesen einfach technisch geschützt? Sie kennen vielleicht diese Beispiele, wo man einen technischen Schutz umgehen kann, indem man mit einem Filzstift auf einer CD-ROM ein Kreuz macht oder einen Punkt. Ist das ein wirksamer technischer Schutz? Wann liegt ein wirksamer technischer Schutz vor? Sie wissen, grundsätzlich sind alle technischen Maßnahmen zu umgehen. Das ist ja auch aus dieser Erkenntnis heraus wurde ja auch dieser rechtliche Schutz geboren. Aber heißt das, dass jeder Banalschutz, wo fängt das an und wo hört das auf? Sehr problematisch. Wird wohl so aussehen, dass das durch die Gerichte entschieden wird, auch wieder Rechtsunsicherheit. Und Rechtsunsicherheit ist immer ein Problem, ein erhebliches Problem sogar. Dann, das hatte ich Ihnen schon gesagt, das Spannungsverhältnis zwischen technischen Maßnahmen und Schranken des Urheberrechts. Was sagt die Richtlinie dazu? Weil das ja natürlich auch schon im Rahmen der EU diskutiert wurde, hat man sich da noch was einfallen lassen, was leider praktisch für Laien nicht nachlesbar ist. Ich habe mir deswegen auch gespart, hier den Text der EU-Richtlinie abzudrucken. Ich habe ihn vielleicht 10-mal gelesen. Wenn man weiß, worum es geht, dann ahnt man, was es heißen soll. Aber es sind einfach so viele Unklarheiten drin, die daraus geboren wurden, weil das A, eine komplexe Materie ist und B, man natürlich durch die vielfältigen Kompromisse dann einen derartigen Wischiwaschi-Text gebastelt hat, außer dazu noch schlecht formuliert, dass das eigentlich schon an sich ein Problem ist, die Verständlichkeit. Ich will es versuchen, für Sie herauszuarbeiten, wie das heutzutage verstanden wird. Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie sagt, der nationale Gesetzgeber muss die Wahrnehmung gewisser Schranken sichern. Das heißt, es ist schon vorgesehen, dass der nationale Gesetzgeber sagt, okay, du musst dafür sorgen, dass Wissenschaftsfreiheit nicht so weit beschränkt wird, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich, dass ich überhaupt die Schranken nicht mehr wahrnehmen kann aus technischen Gründen, dass das verhindert wird. Wie das gemacht wird, sage ich gleich noch was zu. Aber die Richtlinie sagt auch, kann die Wahrnehmung der Schranke für die private digitale Privatkopie sichern. Das heißt, der EU-Gesetzgeber überlässt es dem nationalen Gesetzgeber, ob er die digitale Privatkopie bewahren will oder nicht. Das heißt, die kann faktisch abgeschafft werden. Ein zweiter Punkt, der vielleicht noch wesentlicher ist, sehr versteckt formuliert und auch relativ unverständlich, der sagt, worauf ich eben hingewiesen habe, der nationale Gesetzgeber kann die Schranken schützen gegen den rechtlichen Schutz der technischen Maßnahmen. Er kann das machen, aber nur, wenn es keine abweichende vertragliche Regelung gibt. Das ist natürlich ein Knaller. Das ist natürlich, eigentlich stellt er das was ein bisschen auf den Kopf, was wir eben gesehen haben, dass man sozusagen einen staatlichen Schutz der Schranken einführen kann, denn in Zukunft wird es immer weiter der Fall sein, dass Sie Werke, dass Sie Informationen, dass Sie Inhalte ausschließlich über das Internet bekommen. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, diese Konferenz wird als Stream irgendwohin übertragen. Sie sitzen jetzt an dem Rechner und denken sich, haben vielleicht was dafür bezahlt, ist technisch geschützt, können sich das nicht auf Festplatte laden und sehen, ja, der Jäger, der erzählt einen rechten Müll, da muss man unbedingt drauf entgegnen. Sie wollen das vielleicht im Rahmen eines interaktiven Werkes verbraten, mich zitieren, indem sie mich zeigen, was erzählt er für einen Mist und dazu Stellung nehmen. Sie dürfen sich's erstmal nicht auf die Festplatte laden. Sie können es nicht, sie dürfen es nicht. Jetzt hat mir gesehen, naja, es soll doch ein gewisser, für wissenschaftliche Zwecke kann der Staat Ausnahmen gewähren. Das hat er vielleicht gemacht. Wie sowas aussehen kann, sehen wir später noch. Aber als Sie diesen Stream angeboten haben, haben Sie gleichzeitig so einen Vertrag abklicken lassen, wo drin steht, darf nicht vervielfältigt werden, darf nicht verbreitet werden, darf nicht über Netze angeboten werden. Damit ist dieses Thema tot. Sie haben also das, was ich Ihnen erzähle, kurzzeitig sehen können. Und wenn Sie es jetzt nicht mit einer Videokamera analog abgefilmt haben, ist das nicht mehr, kann darauf nicht mehr zugegriffen werden. Was daraus folgen kann, was das für Auswirkungen hat, können wir nachher diskutieren. Ich möchte es nur beschreiben. Jetzt kommen wir zur dritten Ebene. Wir hatten die völkerrechtliche, die europarechtliche. Jetzt kommen wir, wie sieht die Umsetzung aus? Ich hatte Ihnen ja beschrieben, es gibt Umsetzungsspielraum. Man kann also die Sache noch besser oder schlechter machen. Wie schaut's aus? Wir haben gerade hier gehört von Georg Jakob, dass hier wegen der Wahlen vielleicht der Gesetzesentwurf in Österreich total umfällt, ist vielleicht im Moment gar nicht so wichtig, aber wir können vielleicht mal sehen, weil der deutsche, der österreichische Entwurf, wie sie bis jetzt vorlagen, sich doch stark unterscheiden in wesentlichen Punkten, ist es ein sehr schönes Beispiel dafür zu sehen, wie kann sowas umgesetzt werden und was hat das für Auswirkungen. Also so wie er bislang vorliegt, sagt die Urheberrechtsgesetznovelle vom 31. August diesen Jahres. Okay, wir führen den Schutz für technische Maßnahmen ein. Schutz für Kopierschutz. Das ist klar, das gibt die Urheberrechtslinie ohnehin vor. Was interessant ist, dieser Schutz wird auch auf den Bereich Software erstreckt. Sie werden sagen, naja, das ist doch eher naheliegend, da ja der Schutz von Software schon immer restriktiver war. Und somit auch von technischen Maßnahmen. Klingt plausibel, aber die Richtlinie sagt uns eigentlich etwas ganz anderes. Die Richtlinie sagt, der Bereich Software bleibt ausgeklammert, soweit die neue EU-Richtlinie neue Regelungen trifft. Das ist eine klassische Regelungstechnik bei Richtlinien, dass man sagt, alte Richtlinien bleiben ausgenommen. Die alte Computerrechtsrichtlinie Anfang der 90er Jahre sagt zwar auch was über technische Maßnahmen, technischen Schutz, ist aber wesentlich weniger restriktiv als die neue Richtlinie. Könnte man auf die Idee kommen, sagen, naja, hier wird etwas ganz Neues geregelt, was die alte Richtlinie noch gar nicht geregelt hat, also kann dieser technische Schutz, der rechtliche Schutz für den technischen Schutz, kann erstreckt werden auf Software. Wenn man sich aber die Erwägungsgründe, sozusagen die Erläuterung der Richtlinie anschaut, dann sagt die, nein, diese Bereiche sollen ausdrücklich ausgespart werden. Was dahinter steckt, warum das so gemacht wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber die Auslegung ist relativ klar, dass eigentlich Software ausgeklammert sein muss. Da gab es auch, wurde auch noch viel, nicht viel zu erläutert. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben mit Stellungnahmen an dem Gesetzgebungsprozess in Deutschland teilgenommen. Und da ist man auch beim Bundesjustizministerium zu der Erkenntnis gelangt, ja, der Bereich wird ausgenommen. Anders in dem Entwurf bislang in Österreich. Interessanter Aspekt. Dritter Punkt, keine rechtliche Möglichkeit zur Durchsetzung von Schranken. Ich hatte Ihnen gesagt, die Richtlinie sieht vor, dass der Staat Regelungen treffen kann, die besagen, okay, wenn es schon technische Schutzmaßnahmen gibt, um ich die nicht umgehen darf, dann müssen die Rechteinhaber wenigstens Möglichkeiten bereitstellen, dass ich eine Privatkopie machen kann oder sonst Schranken wahrnehmen kann. Wie soll das aussehen? der EU-Gesetzgeber träumt, indem er nämlich sagt, ja, warten wir doch erstmal oder schauen wir erstmal, ob es freiwillige Maßnahmen gibt. Also nach dem Motto, ich rufe bei Sony an, sage, ich würde gerne eine Kopie der CD machen, erlaubt mir das, schickt mir einen Schlüssel, ja, machen wir, freiwillige Maßnahmen. Ich sage das jetzt etwas polemisch, weil es einfach absurd ist. Das zeigt auch schon die Realitäten bei dem Thema Sicherungskopie im Softwarebereich. Da ist es eindeutig geregelt, Sicherungskopie muss erlaubt sein, aber wie häufig werden diese Regelungen einfach unterlaufen praktisch? Ist also eigentlich eine Kompromissregelung, die keinen sachlichen Gehalt hat. Dennoch ist es unterschiedlich auslegbar. In Österreich wurde es so ausgelegt, dass man sagt, wir warten erstmal die freiwilligen Maßnahmen ab und wenn das nicht klappt, dann werden wir als Gesetzgeber reagieren. Wann das sein wird und wie sich das dann einspielt, ist natürlich völlig offen. Das können Sie sich vorstellen. Wäre möglich gewesen, gleich zu regeln, nach einer Auslegung. Wie sieht es in Deutschland aus? In Deutschland ebenfalls Schutz von technischen Maßnahmen geregelt, aber keine Erstreckung auf den Softwarebereich, steht ausdrücklich drin. Wozu ich sagen muss an dieser Stelle, wir sind auch nur in Anführungsstrichen im Regierungsentwurf. Ich werde nachher noch ein bisschen was über die Gesetzgebungsgeschichte sagen. Ich spreche jetzt nur über den derzeitigen Stand der Gesetzgebungsverfahren. Keine Erstreckung auf den Softwarebereich. Interessant, Einführung einer Wissenschaftsschranke, das heißt einer zusätzlichen Schranke. Warum? Man hat gemerkt, dass die Nutzung oder die Anforderungen für Nutzung vielfältiger werden, gerade in den interaktiven Bereich. Das heißt, Inhalte anzubieten über Datennetze, so wie hier dieser Audio-Stream, oder Sammlungen davon, ist rechtlich extrem kompliziert, das auf Schrankenbasis zu machen. Und deswegen hat diese Wissenschaftsschranke möchte bislang dafür sorgen, dass diese Bereiche Wissenschaftsfreiheit etwas ausgeweitet wird in dem Rahmen, eigentlich in dem beschränkten Rahmen, der vorgegeben ist. Komme ich gleich nochmal dazu, ist stark umstritten. Und schließlich kann die Wahrnehmung von Schranken erzwungen werden. Was heißt das? Das muss ich in diesem Zusammenhang mal sagen, das Bundesjustizministerium in Deutschland hat ein relativ offenes Ohr für diese Problematik. Technische Maßnahmen verhindern die Wahrnehmung von Schranken. Sie können sich vorstellen, welche Lobbyarbeit in diesem Bereich gemacht wird. Filmindustrie, Musikindustrie, Verlage. Ich war bei den Anhörungen. Es ist also ein relatives Messerwetzen und das Bundesjustizministerium ist sicherlich einer erheblichen Lobbyarbeit ausgesetzt. Dennoch kann man, glaube ich, hier an dem Entwurf sehen, dass sie versucht haben, den Spielraum, den die EU-Richtlinie gibt, der natürlich beschränkt ist, doch relativ weitgehend auszuschöpfen. Man hätte auch sagen können, naja, wir können diesen Punkt jetzt noch nicht regeln, wir müssen erst diese freiwilligen Maßnahmen abwarten. Nein, man hat gesagt, okay, wir wollen die Schrankenberechtigten relativ stark schützen und hat da zum Beispiel auch Anregungen aufgegriffen, die wir vom IFROS in unseren Stellungnahmen gegeben haben, nämlich die Verfolgung als Ordnungswidrigkeit. Wo liegt da ein bisschen der Hund begraben? Es ist erlaubt, im Zweifel zu klagen, zu sagen, ich möchte eine Schranke wahrnehmen. Das ist zwar technisch geschützt, ich möchte die aber wahrnehmen, wenn du mir das nicht freiwillig erlaubst.